Herzlich willkommen zu den Videokassettenkinder, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite ist wie immer der
Peer.
Hallo.
Hi Peer, schön, dass du wieder Zeit hast. Und Peer, du hast letztens was vorgeschlagen für die Top 5, nämlich Chuck Norris. Und dann hast du im Nachhinein noch mal eine andere Idee gehabt, die wir jetzt heute umsetzen. Erzähl mal.
Ja, ich find's einfach ziemlich einfach zu sagen, nenn mir mal deine 5 besten Chuck Norris Filme. Und da du ja letztens Missing in Action vorgeschlagen hast, der als nächstes kommen wird von uns besprochen, habe ich gedacht, Missing in Action ist ein Canon Film. Canon war eigentlich so die goldene Filmschmiede meiner Jugend und hab mir gedacht, ich verschärf die ganze Sache und sag mal, nein, nimm mir nicht deine Top 5 oder Top 10 der Chuck Norris Filme, sondern nimm mir deine 5 besten Canon Filme. Mit der Einschränkung, dass wir einen Schauspieler behandeln wie einer Serie. Bedeutet, wenn du jetzt Missing in Action 1 sagen würdest, kannst du natürlich Teil 2 und 3 nicht mehr sagen. Heißt, in dieser Version nennst du Chuck Norris, kannst du keinen anderen Film mit Chuck Norris mehr nennen.
Und da gab's so einige bei Canon.
Chuck Norris und noch jemand anderes. Also ich werde jetzt hier keine Namen nennen, um mir nachher hier nicht die Punkte zu versauen. Weil, dumm ist, wer Dummes denkt.
Ja, warum die, also machen wir gerne. Schön, dass du mich vorgewarnt hast. Warum Canon? Natürlich für jeden Fan von der VHS-Zeit hat Canon Films, das Filmstudio, was ursprünglich mal 1967 gegründet wurde von 2 Filmstudenten, Dennis Friedland und Christopher C. Dewey. Das hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Damals vor allem erstmal so als Low-Budget-Filmstudio. Ist dann ja auch sehr schnell in finanzielle Probleme geraten und wurde dann so Ende der 70er verkauft an 2 israelische Cousins, Joram Globus und Menachem Golan.
Joram Globus und Joram Globus. Joram Globus, Entschuldigung. Und Menachem
Golan. Für sage und schreibe $350.000. Und die haben dann aus Canon Films Canon Group gemacht. Und die wollten eigentlich dann so richtig Hollywood-mäßig angreifen, daraus so ein Major-Studio machen. Ja.
Für mich war es ein Major-Studio, Entschuldigung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir damals einen Videofilm aus der Videothek hatten und der Film fing an und es kam das Canon-Logo, in meinem jugendlichen Geschmackswahn, der hat mich voll getroffen. Die Actionfilme waren die Filme, die ich sehen wollte. Und das war für mich damals immer ein Garant, wenn ein Canon-Logo kam, ey, der Film muss Spaß machen. Und wird Spaß machen und hat auch Spaß gemacht.
Die beiden waren ja auch sehr erfolgreich. Die haben damals den Aktienkurs verhundertfacht. Also der Start war sehr gelungen. Die haben aber auch wie wild runtergekurbelt. Höhepunkt war im Jahr 1986 43 Filme, die produziert wurden unter Canon Group. Und ja, ihr werdet jetzt gleich ganz viele Perlen hören, warum wir diese Zeit natürlich besonders positiv in Erinnerung haben. Das Geschäftsmodell von Canon Films nach dieser Übernahme der beiden israelischen Cousins war ja so ein ganz besonderes, denn noch während der Dreharbeiten war es dann ganz oft so, dass schon die Verleih- und Fernsehrechte der Produktion international verkauft wurden und ja, dass man das eingenommene Geld jeweils dann schon in das nächste Projekt investiert hat oder meistens noch in das Filmende der aktuellen Produktion. Das war schon ziemlich spannend.
Ziemlich spannend ist gut. Ich weiß, dass Filme es wurden Filme in Cannes verkauft. Da existierte außer ein Plakat und irgendwie der Titel noch gar nichts. Und die haben wirklich eine Idee gehabt, das soll der Film werden, haben das verkauft und haben dann erst die Kohle gehabt, um das Ding zu verwirklichen. Also die Idee, die die hatten, war nicht dumm. Auf Dauer konnte es halt noch nicht gut gehen. Das ist das Problem.
Ja, das Problem, die hatten viele tolle Ideen. Zum Beispiel waren die auch die ersten, die ganz spezifisch Filme nur für internationale Märkte produzierten. Etwas, was heutzutage immer wieder kritisiert wird. wenn ein Film, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel mit China entsteht oder so. Das gab es damals alles schon. Es gab Filme, die wurden speziell für einige Märkte nur produziert und hatten mit dem Heimatmarkt gar nichts zu tun. Da war Canon Vorreiter. Ja, und die Blase platzte dann Ende der 80er. Denn im Endeffekt war Canon dann überall unterwegs. Die hatten plötzlich auch noch eine englische Kinokette gekauft. Mhm. Die haben im Videomarkt investiert. Ja, die beiden haben wirklich dieses Think Big gelebt. Und dann Ende der 80er, als sich der Videomarkt abkühlte, hatte man ja Torn Emi auch gekauft. Und das hat dann so dermaßen die Firma zurückgeworfen, dass sie dann leider Konkurs anmelden musste.
Wobei man auch sagen muss, leider hatten die auch einen ziemlich schlechten Ruf bei namenhaften Schauspielern. Also ich kenne die Geschichte, dass Dustin Hoffman in Cannes groß auf Plakaten angekündigt worden ist mit dem Slogan Welcome to the Cannon Family. Und Dustin Hoffman wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da wo er unterschrieben hat für den Film, dass es ein Cannon-Film. Und hat dann Himmel und Hölle mit seinen Anwälten in Bewegung gesetzt, dass man ihn bloß wieder aus diesem Vertrag holt, weil er wollte bloß nicht mit Cannon zu tun haben. Weil er hat es als Todesstoß für seine Karriere gesehen.
Ja, also die Sache hat mehrere Facetten, wie ihr hört. An der Stelle kann man unterm Strich dann sagen, es hat sogar den Cousins die Freundschaft gekostet. Die haben dann viele Jahre kein Wort mehr miteinander geredet. Jeweils dem anderen die Schuld gegeben dafür, dass man pleite gegangen ist. Warum erzählen wir euch das Ganze? Ihr wollt natürlich so ein bisschen Kontext haben, bevor wir jetzt in die Top 5 gehen und jetzt so richtige Perlen mal rausschleudern.
Wobei, eine Sache muss ich noch sagen, die hängt mir jetzt wirklich. Die Leute stehen alle auf die Marvel-Filme. Hätte Canon bitte doch nur 2 Jahre durchgehalten. Die wollten Spider-Man produzieren, die hatten die Rechte. Und die Version hätte ich echt gerne gesehen. Ich glaube, die wäre so ultra brutal und trashig gewesen, also könnte man sich gar nicht dann heute mehr vorstellen.
Ja, Gollan, der eine der beiden Cousins, der war die wesentliche Triebkraft dahinter, dann den Spider-Man zu bringen, aber mehrfach scheiterte eben die Finanzierung, weil sie an der Stelle halt quasi pleite waren. Und ein paar Jahre weiter und es hätte damals ein Spider-Man von Canon gekommen. Ja, wirklich ein Stranger-Gedanke. Und 96 ist das Ganze dann in den Konkurs gegangen und abgewickelt worden. Und daraufhin hat Sony dann die Produktionsrechte von Spider-Man erworben und dann ja Spider-Man 2002 gepublished. Per, bist du bereit, in die Top 5 einzusteigen und mal unseren Hörern klarzumachen, wie viel Gold da unterwegs
ist? Natürlich. Und ich habe dann auch, glaube ich, die Ehre, was wieder an mir ist, anzufangen, den ersten Film zu nennen. Und es ist ein Chuck Norris-Film.
Du möchtest Chuck Norris mit all seinen Filmen direkt am Anfang herausnehmen.
Genau, mit einem Film, der in Deutschland sogar so populär präsentiert worden ist. Da kann ich mich dran erinnern, dieser Film wurde bei Joachim Fuchsberger bei Am laufenden Band sogar beworben. Und ich rede von keinem anderen Film als The Delta Force mit Lee Marvin.
The Delta Force.
Und ich weiß wirklich noch, dass George Kennedy und Hanna Schigula die Nebenrollen spielen in diesem Film, aber für Deutschland riesengroße Stars waren, wirklich diesen Film in Deutschland beworben hat. Und das Schöne ist, Regie hat auch einer der beiden Brüder, ich weiß jetzt nicht, ob Golan oder Glubbis, Regie geführt.
Und die haben. Es war Golan.
Okay. Handlung ist eigentlich ganz simpel, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Film so
erfolgreich ist. Gut, es ist ein Chuck Norris-Film.
Ja, Moment. Man muss jetzt eins sagen. Der Film war sehr erfolgreich aufgrund eines Vorfalls, der ja kurz davor weltweit Wellen geschlagen hat. Und zwar ging es um ein Flugzeug, was von Terroristen entführt wurde und von einer Spezialeinheit befreit werden sollte. Und das ist ja nun mal wirklich passiert und die haben einfach dieses tatsächliche Ereignis genommen und haben daraus einen Chuck Norris Actionfilm gemacht. Und verdammte Axt, ich habe ihn vor einiger Zeit gesehen und der macht immer noch Spaß. Es ist Hirn ausschalten und Spaß haben.
Die Besonderheit an dem Film ist, der war für einen Ken-Film sehr teuer. Normalerweise haben Ken-Film so 5 Millionen Dollar im Schnitt Produktionskosten betragen. Das war so ein interner Ken-Standard. 13,5 Millionen Dollar hat man investiert in den Film. Und Per, ich möchte noch mal zwei andere Darsteller nennen, die mitgespielt haben. Martin Balsam, auch ein absolut genialer Schauspieler der 50er und 60er Jahre, mit Psycho oder den 12 Geschworenen, Frühstück bei Tiffany's, ganz tolle Sachen. Und Robert Forster hat ja auch dort mitgespielt. Also George Kennedy, also super Leute dabei.
Lee Marvin nochmal. Hallo, wir reden von Lee fucking die Legende Marvin.
Ja, den hast du ja schon genannt, aber ist eine Legende, ne? Definitiv. Und ja, schöner Film. Damit nehmen wir jetzt aber Chuck Norris raus und damit nehmen wir so einige Filme raus, Per.
Ja.
Unter Canon-Logo, das heißt entweder produziert oder zumindest vertrieben, so Filme wie Die Feuerwalze, genialer Film. Delta Force, da gab es ja auch noch eine Fortsetzung. Aber auch den Missing in Action, den wir demnächst von Chuck Norris hier reviewen werden. Und da gab es auch drei Teile von.
Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme und er ist, glaube ich, der hirnloseste von allen. Invasion USA.
Ja, dann wäre ich jetzt dran.
Ja, dann.
Dann würde ich jetzt mal den nächsten Schauspieler eliminieren. Wenn du Chuck Norris rausnimmst, Per, dann nehme ich einen Schauspieler raus, der ein Superkämpfer im Film war und in Wirklichkeit davon nichts konnte. Michael Dudikoff, oh. American Fighter.
Sehr schöner Film. Sehr schöner Film.
Sehr schöner Film, sehr schöne Reihe, aber da muss man vorsichtig sein. Tatsächlich nicht jeder Film von Canon. So ursprünglich.
Die ersten vier waren
mit
Canon.
Mit Michael Dudikoff umgesetzt, sondern es war ja auch David Bradley, der da einsprang. 1, 2 und 4 mit Dudikoff. 3, 4 und 5 mit David Bradley, dazu noch Ableger wie American Samurai, Marine Fighter, ja, Michael Dudikoff. Warum American Fighter? Weil das ist, den müssen wir auch irgendwann mal reviewen. Das ist für mich eigentlich so, zum einen ist Michael Dudikoff für mich der Inbegriff eines B-Film-Action-Stars, ja, muss ich ganz klar
sagen. Der aber irgendwann aus der Action-Sache raus war, warum auch immer.
Ja, schade eigentlich. Dieser Film hat nur 1 Million Dollar gekostet und war trotzdem mega spektakulär. Ich fand den Co-Star Steve James einfach auch grandios. Die Story super kurz. Dann das Ganze eine schön schnelle Unterhaltung.
Und fast
angemessene Action. Und Per, wer sollte ursprünglich die Hauptrolle
spielen? Ich wollte nämlich gerade darauf hinweisen, fast hättest du den Film nicht nennen dürfen. Ursprünglich war es Chuck Norris.
Und der hat nur abgesagt, weil er Terminprobleme hatte. Chuck Norris sollte den American Fighter spielen. Grandios, oder?
Absolut, absolut. Also ich hätte auch gern die Version gesehen. Und für alle Leute, die mal die Billig-Variante von Karate Kid mit Pat Morita auch sehen wollen, den Mr. Miyagi, guckt American Fighter 5, weil das ist nichts anderes in meinen Augen als eine Karate Kid-Verarsche.
Ja, das ist wahr.
Oh, aber Gott sei Dank nicht von Canon.
Dann bist du wieder dran.
Dann bin ich dran. Dann werde ich jetzt mal in die Vigilanten-Ecke gehen.
Hm.
Und es wird nicht der sein, mit dem du denkst, den überlasse ich gerne dir. Bei mir wird's etwas kranker, weil mein Rächer rächt nicht mit Pistolen, sondern er holt den Flammenwerfer raus. Es ist der Exterminator. Teil 2.
Oh.
Teil 1 nicht von Canon, Teil 2 von Canon. Es hätte auch die Handlung einer anderen beliebten Rächer-Serie sein können. Wir haben hier einen ehemaligen Vietnam-Veteran, wo auch im ersten Teil, nochmal nicht von Canon, aber es passt dann so schön, Steve James mitgespielt hat. Und es geht darum, dass er ein ehemaliger Vietnam-Veteran ist und ja, in New York muss leider durch ein Verbrechen, was an seiner Freundin ist, traumatisiert werden, welches so einfach zu lösen ist. Er geht im guten alten Keller, holt den Flammenwerfer aus Vietnam und macht die Leute einfach zu Zunder. Wunderbar ist auch in Teil 2, die nehmen einen Müllwagen und fahren damit wirklich durch die Gegend und ja, gehen auf Gangjagd. Einfach nur herrlicher Vigilanten-Trash und ich liebe ihn.
Also ihr merkt, richtig schöne Filme, ja, wo wir gerade schon ins Schwärmen geraten. Also spontan, wenn ich so über Ken nachdenke, könnten wir eigentlich 10 Reviews nur Ken-Filme machen. Per, ich nehme jetzt einen und der wird jetzt für dich ein bisschen bitter, weil ich weiß, du würdest den jetzt auch gleich nehmen, den Darsteller. Vielleicht mit einem anderen Film, denn es gab mehrere Filme, die zumindest unter Ken veröffentlicht wurden. Und zwar eliminiere ich Shoko Sugi.
Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, mit welchen, ob es der wäre, den ich gewählt hätte.
Ich wähle Ninja die Killermaschine.
Ich hätte den zweiten genommen.
Ah, kann ich verstehen. Geht beides.
Aber ich kann dich auch verstehen wegen dem angeblichen Hauptdarsteller in der Killermaschine.
Franco Nero.
Richtig.
Ja, warum per angeblicher Hauptdarsteller?
Ursprünglich war er gar nicht als Darsteller geplant, sondern derjenige, der das Drehbuch für Enter the Ninja, also Ninja die Killermaschine, geschrieben hat, wollte den Film auch als Hauptdarsteller drehen. Und hat man machen lassen, weil unsere beiden Freunde hier, also Gol und Glabus, ich nenne sie jetzt einfach mal nur so, haben gedacht, ja, das Drehbuch ist gut, du hast schon mal als Stuntman gearbeitet, machen wir. Und dann haben sie den guten Mann agieren sehen vor der Kamera und haben festgestellt, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Und wie bei Canon so üblich, hat man dann einfach sich irgendwie einen günstigen Schauspieler gesucht, der einen Namen hat, und es war Franco Nero. Wobei, mein heimlicher Hauptdarsteller in dem Film ist Zachy Neu.
Ja, der spielt auch mit, den kenne ich vielleicht aus Eis am Stiel. Ja, Ninja, die Killermaschine, der Auftakt einer Trilogie. Golan hat hier wieder Regie geführt und vor allem mit Shoko Sugi, einer absoluten Legende. Der Mann hat tolle Filme gemacht, leider gar nicht so viele, aber 7, 8 davon richtig sehenswert. Und ja, man ist damals halt bei Ken-Films einfach so auf den Zug der Ninja-Welle, die damals so schwappte, zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er mit aufgesprungen.
Sie haben sie begründet.
Ja, die Eastern-Welle, da ist man aufgesprungen und die Ninja-Welle hat man quasi begründet. So könnte man es vielleicht formulieren. Der Ganze hat natürlich schon einen gewissen Trash-Faktor. Es ist teilweise auch so bierernst, dass es unfreiwillig komisch ist, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja bei Ken-Filmen nicht selten der Fall. Also das ist halt auch so ein bisschen hier und aus Spaß haben. Schön finde ich hier auch so ein bisschen diese Exploitation-Zitate der italienischen Filme. Also ich bin da total begeistert, wenn ich den sehe. Hab ich Spaß, grinse die ganze Zeit. Und ist ein, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, alle drei Filme sind gut und man kann sie sehen. Also es ist auch dann nach der Killermaschine dann noch Rückkehr der Ninja und die Herrschaft der Ninja. Das sind alles drei gute Filme, die man sehen kann, meiner Meinung nach.
Und wer nach den drei nicht genug kriegen kann, dem kann ich noch die 1000 Augen der Ninja empfehlen. Zwar nicht von Canon, aber sehr Canon-like.
Du bist wieder dran.
So.
Mit deinem Platz 3.
Meinem Platz 3. Ich nenne mal einen Regisseur. Vielleicht kommst du auf einen der Filme, die ich wählen könnte. Toby Hooper. Es ist nicht das, was du vielleicht denken könntest. Es wird nicht das Kettensägen-Massaker sein, Teil 2.
Das ist jetzt so das, wo ich dachte, das ist jetzt wahrscheinlich zu wahrscheinlich. Deswegen eher nicht.
Wird nicht Invasion vom Mars sein, das nette Remake.
Das wäre dann jetzt eigentlich der Wahrscheinliche gewesen, wenn es nicht der ist. Wenn es der nicht ist, dann Lifeforce?
Richtig, weil dieses Ding war so ambitioniert und hatte eine wirklich geniale Cast und, Entschuldigung, Vampire aus dem Weltraum. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Und das Ding ist immer noch spaßig anzugucken. Da laufen Leute durchs Bild, wo man denkt, Alter, was macht der denn da? Und das hast du bei den frühen Canon-Filmen oft gehabt. Da läuft als Vergewaltiger und Jeff Goldblum mal eben durchs Bild. In manchen Sachen und der macht unwahrscheinlich Spaß. Also Invasion von Mars ist, nein, Life Force, die tödliche Bedrohung, ist ein wirklich kongenialer Sci-Fi-Action-Film, der leider wie alle drei Filme von Tobe Hooper für Canon Films super viel gekostet hat, super ambitioniert war. Aus heutiger Sicht für mich Filme sind, die eigentlich Kultfilme sind, aber zur damaligen Zeit massiv gefloppt sind.
Okay. Kannst du dir erklären, warum die so massiv gefloppt sind?
Ja, also ich nehme mal so Texas Chainsaw Massacre als Beispiel. Du hast da einen ultra harten Horrorfilm und hast ein Studio, was mainstreamiger als Mainstream ist, mit harten Actionfilmen. Aber der Film, der war so hart, zum Beispiel TCM 2, dass man sagen muss, da kommt man einfach nicht an einem breiten Publikum. Du würdest ja auch nicht hingehen können und, ich sag mal, nimm mal Voodoo-Schreckensinsel der Zombies. Aus für uns ein Kultfilm heutzutage.
Ja.
Aber wenn du den damals jemanden gezeigt hättest in den 70ern gesagt, ey, das ist ein geiler Film, hätte er dich anguckt, hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und wer hätte die Kirche angerufen, gesagt, hör mal, treib den Mann den Satan aus, der guckt hier gotteslästerliches Zeug. Und ich denke mal, mit Texas Chainsaw Massacre, mit Life Force, war man seinerzeit leider ein bisschen noch voraus. Also wo später ein Saw, der den Torture-Porn Mainstream salonfähig gemacht hat, das war damals mit TCM zum Beispiel noch nicht möglich. Und Life Force hat ja auch so die ein oder andere härtere Szene. Das Publikum war damals noch nicht dafür bereit. Meines Erachtens. Aber du bist dran.
Ich bin dran. Schönes Ding. Da würde ich jetzt auch mal einen raushauen, der vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Stichwort Regisseur, fand ich sehr gut. John Frankenheimer. Der hat mehrere gute Sachen gemacht in seiner Karriere.
Oh, ich habe eine Vermutung.
French Connection 2 hat er gemacht als Beispiel, die den Hals riskieren, Grand Prix. Und ganz spät in seiner Karriere ein mega guter Robert De Niro mit Ronin. Und der hat auch einen richtig guten Film gemacht. 1986, Per. Wie ist deine Vermutung?
Vanity spielt mit.
Vanity spielt mit, sagst du.
Ja.
Ja, dann.
Und Roy Scheider.
Ja, und das ist der zweite Grund, warum ich diesen Film so klasse finde. Roy fucking Scheider. Einfach Gott, ne? Absolut genialer Schauspieler, so viel Trash gemacht, aber auch so viele gute Filme. Brauchen wir gar nicht alle aufzählen, ob das jetzt ein Punisher war oder natürlich, die meisten werden an den Weißen Hai denken. Es geht um 52 Pickup. Das ist tatsächlich eine Literaturverfilmung im weitesten Sinne. Mit eben Roy Scheider in der Hauptrolle und ein Film, der mir richtig viel Spaß macht, wenn ich den sehe.
Der ist von der Handlung her gut, der ist von der Action gut und das ist auch ganz wichtig, der ist von der Spannung gut. Ist eigentlich genau. Ja mehr ein Thriller, ne?
Ist mehr ein Thriller. Wir haben jetzt hier viele Actioner drin gehabt und deswegen habe ich gedacht, pack mal mehr was rein, so Richtung weniger Action, bisschen mehr Spannung, bisschen mehr Thrill rein und da passt er, glaube ich, ganz gut rein. Der Film, der Roman, auf den das Ganze basiert, der war tatsächlich vorher schon mal unter dem Filmtitel The Ambassador verfilmt worden. Nahmen da noch starke Bezüge auf den Nahostkonflikt und hier dann nochmal eine neue Verfilmung, ein bisschen anders. Und ja, der wurde auch sehr, das ist ja für Ken auch nicht so oft, dass das vorkommt, sehr von der Kritik gelobt an der Stelle. Der Film ist ziemlich schnell und man muss auch schon wirklich gut aufpassen, weil man ansonsten auch schnell mal den Anschluss verpasst. Na? Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay. Dann möchte ich jetzt einen spaßigen Film nennen. Ich versuche mal, die üblichen Verdächtigen echt wegzulassen.
Die Nummer 2 von dir, also auf 1 kommt wahrscheinlich noch mal der übliche Verdächtige. Aber
ich versuche auch das wegzulassen. Ich versuche wirklich mal so die versteckten Perlen rauszuholen. Ich überlasse dir dann mehr die üblichen Verdächtigen.
Ich muss da gleich einen raushauen, auf den jeder wartet wahrscheinlich.
Okay, ich hau Indiana Jones raus. Den Indiana Jones, den wir nicht mit dem Kristallschädel gekriegt haben, den wir wollten, und den Canon-Film uns aber zweimal präsentiert hat, so wie wir ihn wollten.
Quatermain.
Richtig, Richard Chamberlain ist Quatermain.
Aber das ist doch auch ein üblicher Verdächtiger, wenn man über Canon-Films spricht.
Ja, aber guck mal, Richard Chamberlain hat nur 2 Filme für die gemacht. Das waren zweimal Quatermain-Filme. Es sind auch da Literaturverfilmungen, ähnlich wie 52 Pick Up. Und es ist für mich auch der perfekte Ersatz, wenn du nicht mal wieder, Indiana Jones sehen willst. Mhm. Du hast Jäger, du hast Der letzte Kreuzzug.
Du hast Indiana Jones eigentlich.
Ja, Quatermain ist ja noch älter als Indiana Jones rein literarisch gesehen. Und
richtig.
Das Schöne finde ich auch, du hast hier neben Richard Chamberlain Sharon Stone in einer sehr frühen Rolle. Und lustig finde ich, wie man Sharon Stone gecastet hat. Die Auflage war von Joram Globus I want the Stone Lady. Das Studio dachte, der will Sharon Stone haben, warum auch immer. Und in Wirklichkeit meinte er Kathleen Turner, die ja nach dem grünen Diamanten gespielt hat, der im Original The Romantic Stone hieß. Für ihn war die Stone Lady halt Kathleen Turner. Und die haben gedacht, der meint Sharon Stone. Und die gute Sharon Stone musste, so wie man gehört hat, während den Dreharbeiten des ersten Teils echt darunter leiden, dass sie die falsche Besetzung war, laut ihm.
Ich fand sie aber in der Rolle klasse.
Ich finde die beiden Filme echt klasse. Lustig finde ich sogar, dass ich mal einen Comic hatte, wo die Geschichte von Quatermain 2 in einem Indiana Jones Comic grafisch wiedergegeben wurde. Und das, nachdem Quatermain gedreht wurde. Also die haben echt die Geschichte geklaut und dann auf Indiana Jones gemünzt. Aber für mich ist meins Platz 2 dann Quatermain.
Schön. Kommen wir zu meiner Nummer 2. Puh, also ich muss ihn jetzt nehmen, weil geht nicht ohne. Er muss heute Bestandteil hier drin sein und wir werden irgendwann auch an den Tag kommen, dass wir einen Film von ihm reviewen. Und mein Vorschlag wäre auch, diesen Film zu reviewen, wenn er irgendwann an der Reihe ist. Wir reden über die Muskeln aus Brüssel. Jean-Claude Van Damme. Und wir reden über Bloodsport.
Komitee.
Und das ist doch, sind wir mal ganz ehrlich, jeder, der so ungefähr mein Baujahr ist, das war ein Hero für uns. Ja? Wir fanden das geil, diesen Film. 1988 kam der raus. Jean-Claude als Frank Dux.
Nach einer wahren Geschichte.
Ja, so ganz im weitesten, ne? Und der absolute Durchbruch für den damals erst 28 Jahre alten Jean-Claude Van Damme, ne?
Der ja. Zu dem Zeitpunkt sehr einem gewissen Johnny Cage geähnelt hat.
Seltsam, oder? Also ein toller Film, wie du schon sagst, basiert tatsächlich auf der wahren Geschichte von Frank W. Dux. Allerdings war immer so ein bisschen strittig, was Dux so erzählt hat. Weil er so gewisse Dinge, zum Beispiel das Kumite, was du gerade schon genannt hast, so richtig nicht beweisen konnte, ob es das wirklich gegeben hat. Trotzdem war der Film massiver Erfolg. Im Prinzip als Martial Arts Film, der seinesgleichen gesucht hatte. Die Geschichte natürlich total überschaubar. Es gab dann noch weitere Fortsetzungen, weil der Film so erfolgreich war, aber nichts kommt an Teil 1 ran. Ein hervorragender Film.
Dazu muss man sagen, auch mit einem sehr schönen Bösewicht. Bolo Chang.
Bolo Chang, ja, genau. Der hat hier auch eine schöne Rolle gehabt. Und da spielen dann auch noch so ein, zwei andere mit, die man später viel besser kennt. Forrest Whitaker zum Beispiel, so eine kleine Nebenrolle. Ein Mann, der ja wirklich nachher durch ganz andere Filme wie Der letzte König von Schottland sogar den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen hat, hat hier Auftritte. Und ja, Bolo, du hast ihn ja schon genannt, ist ja eben bekannter chinesischer Bodybuilder, der dann eben auch Schauspieler wurde und dort dann sehr oft den Bösewicht in Actionfilmen verkörpert hat.
Hallo, der hat Bruce Lee vermöbeln dürfen.
Auch, genau. Obwohl er gar nicht mal so gut in Kampfkunst zeitweise war, sondern eben meistens sehr gut dargestellt wurde. Also macht einfach immer Spaß zu gucken, den Film. Interessant finde ich an der Sache hier, dass dieser Film fast so nie rausgekommen wäre, denn der lag im Lager von Canon, weil die erste Schnittfassung so mies war, so hat Van Damme das auch mal im Interview erzählt, dass man in dem Film nichts gesehen hat. Und erst Van Damme persönlich hat sich dann darum gekümmert, dass der Film nochmal neu geschnitten wurde. Und einen Teil davon hat er angeblich auch sogar selbst übernommen, gerade insbesondere was die Kampfszenen angibt. Es wurde nochmal neues Material reingefügt, was in der Ursprungsfassung nicht dabei war. Und dann veröffentlicht und dann hatte der Film diesen unheimlichen Durchbruch.
War zu meiner Zeit, wie alt war ich da, 15, 16, der Schulhoffilm. Also wer den nicht...
Ja, ist auch ein Schulhof-Mythos, muss man sagen. Ne?
Ja, also wer den nicht gesehen hat, der hatte eigentlich was verpasst. Der andere wäre dann Karate-Tiger gewesen, jetzt zwar nicht von Canon, aber auch mit Jean-Claude, aber Bloodsport, also den musste man gesehen haben.
Absolut. Ganz spannend ist auch, dass diese Ursprungsfassung, die so miserabel war, die ist verschwunden. Also von der gibt's leider keine Filmrolle mehr, weil das wäre natürlich aus heutigen Gesichtspunkten total geil, wenn man ein Mediabook hätte, wo beide Fassungen einfach drin wären, um mal zu sehen, ob die wirklich so gruselig war.
Dann muss ich...
Der Film...
Erzähl das zu Ende, bitte.
Der Film hat immerhin dann 12 Millionen Dollar eingespielt, wenn man bedenkt, dass der dann gar nicht veröffentlicht werden sollte. Also wirklich ein riesiger Erfolg, auch wenn es, wie gesagt, eher stumpfes Gekloppe ist, so sage ich mal ganz vorsichtig. Eins, was einen ganz tiefen Platz in meinem Herz hat.
Richtig. Und was du gesagt hast mit den zwei Fassungen, da habe ich mir tatsächlich von dem nächsten Canon-Film, den er gedreht hätte, nämlich Cyborg, da habe ich mir tatsächlich so ein Mediabuch zusammengestellt. Das ist nämlich so, dass du als Mediabuch die normale Cyborg-Fassung kriegst, aber es gibt auch dann noch den Director's Cut und den sollte man sich wirklich auch mal angeguckt haben. Es sind zwei unterschiedliche Filme. Das nur nebenbei.
Albert Pune, der Regisseur, der spricht auch nicht gerade für Qualität. Auch ein sehr schöner Film. Und was natürlich eigentlich für Cyborg gesprochen hätte, per an der Stelle, die Nebenrolle von Ralf Möller. Ne?
Ja, und jetzt kann ich es noch mal toppen. Weißt du, was Cyborg eigentlich ursprünglich sein sollte?
Nee.
Masters also. Of the Universe 2. Aber da Masters so gefloppt ist, hat man sich entschlossen, den Film nicht zu machen. Aber man hatte so viele Bauten und Kostüme schon und hat gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Und hat einfach daraus Cyborg gekloppt.
Doch, das hatte ich tatsächlich mal gehört. Ja, Masters, deine Nummer 1.
Ist nicht Masters, auch wenn das Studio stimmt.
Aber auch übrigens ein schöner Film.
Ja, aber ich möchte dann doch mit einem üblichen Verdächtigen rausgehen, weil der Mann ist für mich Canon pur.
Jetzt weiß ich, wer kommt.
Es ist der gute Charlie Bronson.
Ja. Oh, da wäre auch meine Nummer 1 hergekommen.
Und bei Charles Bronson Filme, ja, es sind meistens immer die gleichen Drehbücher, machen wir uns nichts vor, der Actiongehalt ist nur unterschiedlich. Möchte ich dann auch den Film erwähnen, den er als erstes für die gemacht hat, mit einem zweiten Teil eines sehr umstrittenen Films, wo er rauskam, nämlich Der Mann ohne Gnade, Death Wish 2, die Fortsetzung von Ein Mann sieht Rot, mit nebenbei als Vergewaltiger Jeff Goldblum. Nur mal so erwähnt. Und im Teil 1 ist, glaube ich, Morpheus als Vergewaltiger zu sehen.
Nee, das ist tatsächlich, du meinst Lawrence Fishburne, ja, ne? Der spielt in Teil 2.
War das Teil 2? Dann ist Goldblum, glaube ich, dann in Teil 1. Dann habe ich mich da jetzt...
Goldblum ist in Teil 1, genau andersherum.
Okay, ja, genau. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so ein Mann, der Cannon verkörpert wie kein anderer. Und der zweite Teil von Death Wish, also der Mann ohne Gnade, ist noch ein bisschen auf die Psychologie des Charakters Paul Kersey ausgelegt, der noch nicht wie in den Folgefilmen einfach Spaß an seinem Vigilantentum hat, sondern noch auch selber mit sich da hadert und von der Gesellschaft eigentlich das aufgezwungen kriegt, was er machen muss. Weil die Gesellschaft dafür indirekt schuld ist, dass das alles passiert ist, was ihm widerfahren ist.
Ja, klasse. Also wirklich ein Film, der Spaß gemacht hat. Ich finde aber auch diesen ganzen Charakterklasse, ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Aber wir können natürlich mal darüber reden, was der alles gemacht hat für Cannon. Da sind mich so einige Filme jetzt rausgefallen.
Dadurch ist rausgefallen der Mordanschlag, den er mit seiner Frau kurz bevor sie leider verstorben ist. Wie heißt er noch? Ich komme nicht auf ihren Namen. Tut mir leid, ich weiß jetzt den Namen von ihr nicht, aber der Mordanschlag hat...
Jill Ireland.
Danke. Den hat er halt gedreht, bevor sie leider verstorben ist. Murphys Gesetz, auch ein schöner Film. Ein etwas...
Sehr schöner Film.
Etwas ruhiger Kinjinte, tödliches Tabu. Dann hast du natürlich so einen Film, der wieder mehr in die Kerbe schlägt von Death Wish, ist ein Mann wie Dynamit. Also der hat wirklich sehr schöne Filme gemacht.
Ja,
also ich...
Mann wie Dynamit ist eigentlich sogar einer meiner liebsten von okay. ihm, muss ich sagen.
Also du hast jetzt die Möglichkeit, einen richtig, richtig bekannten Schauspieler rauszuholen.
Ja, aber eigentlich will ich's nicht und ich überleg noch, aber es gibt auch noch so ein paar andere schöne kleine Filme und ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Nehme ich jetzt den Sure Shot und nehme jetzt den großen. Oder nehme ich jetzt so was Kleines, was keiner kennt?
Du kannst was Kleines nehmen und du kannst wirklich jetzt den Sure Shot machen.
Ja, wie mache ich's? Also der Sure Shot, wir können ja schon mal den Darsteller nennen, das wäre Sylvester Stallone.
Und da könntest du die Leute vielleicht noch mit dem Titel überraschen, wenn es nicht das mit Armdrücken wäre.
Ja, das mit Armdrücken ist auch dabei, richtig. Nee. Ich habe aber eigentlich einen anderen Film, den ich richtig klasse fand von Ken.
Okay.
Und zwar X-Ray. Kennst du den? Der ist nämlich ganz, das ist eine richtige Perle meiner Meinung
nach. Irgendwas mit Valentin oder so ähnlich. Das ist der im Krankenhaus, richtig?
Richtig, genau.
Der war? Der war richtig gut.
Ein ganz unbekannter Film von 1981 und der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und zwar geht es darum, ne, der deutsche Titel war Der erste Mord geschah am Valentinstag. Originaltitel Hospital Massacre. Ne, ein bisschen reißerischer, wie das dann halt so damals war. Und der hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ist aber so eine richtig unentdeckte Perle. Es geht halt darum, dass eine Frau eben in einem Hospital ist, die da zum Check-up ist und dort dann eben in einer Etage ist, die ihr seltsam vorkommt. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. Der Doktor ist auch seltsam und ab da geht's dann so ein bisschen ums Überleben. Und der Film macht richtig Spaß, ist ein Film, den fast keiner kennt. Ist aber kein reiner Horrorfilm, sondern hat auch so ein bisschen Thriller-Elemente dabei. Die Cast, da kennst du kaum jemanden an der Stelle, sondern das sind wirklich so, ist so ein kleiner, runtergekurbelter
war
Film.
War sie nicht sogar ein Playboy-Model? Ich habe sowas irgendwie da im Hinterkopf.
Die Hauptdarstellerin,
ja.
die dort strandet, das war die Barbie Benton. Ne, die war tatsächlich vielleicht im Playboy-Model, das ist möglich. Die hat gar nicht so viel gedreht, war auf jeden Fall eine sehr ansehnliche Dame.
Weil ich habe tatsächlich noch im Hinterkopf, dass man jemand gesucht hat, der auch kein Problem hat, blank zu ziehen.
Ja, das tut sie. Das macht den Film jetzt aber nicht unbedingt besser oder schlechter. Sondern der macht einfach auch so Spaß. Per, aber du hast ja gerade was angeteasert. Und dann muss ich an der Stelle aber sagen, da nehme ich aber den anderen Film jetzt noch mal und will ihn zumindest als Alternative zur Nummer 1 benennen. Und das wäre die City Cobra.
Mein Denn Guilty
du wolltest ja einen Stallone-Film hier noch haben. Mhm. Also X-Ray wäre meine Nummer 1, weil das war so ein, der war so eine Überraschung. Den habe ich mal auf einer Börse geschnappt. Der war nicht teuer, auf DVD damals sogar. Und ich fand den richtig stimmig. Könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Ja, die City Cobra Pair ist auch ein Kennfilm mit Stallone.
Ja, geht dem meist unter den Radar, weil der hier seinerzeit auf VHS immer von Warner veröffentlicht worden ist. Und ist mein absolutes Guilty Pleasure. Es ist nicht einer seiner besten, Gott bewahre.
Aber ein guter.
Wer Maria Cobretti heißt, das ist schon seltsam. Dann spielt auch noch seine damalige Ehefrau Brigitte Nielsen mit. Aber auch das klappt. Es spielt als Bösewicht ein sehr bekanntes Gesicht mit. Aber auch so mehr, den kennt man. Aber wirklich wissen tut man auch den Namen da nicht. Und zwar ist das derjenige, der in Terminator von Arnold das Herz rausgerissen gekriegt hat. Der bei Mortal Kombat den Shao Kahn gespielt hat. Weiß der Geier, wie der gute Mann heißt. Tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss für ihn. Aber ich kann mir auch nicht jeden Namen merken.
Nee.
Der Film ist wirklich gut, aber auch nicht so gut wie damals andere Stallone-Filme. Und ich habe mich immer wieder erwischt, dass ich mir den Film ausgeliehen habe, überspielt habe und dann, ach komm, so gut ist der doch nicht, wieder gelöscht habe. Und dann hat man den doch wieder ausgeliehen, weil irgendwie ist er doch, also doch ist ein schöner Film und immer noch besser als Over the Top. Obwohl der das bessere Titellied hatte.
Ja. Und trotzdem würde ich am Ende bei X-Ray bleiben, bei der Mordgeschah am Valentinstag, weil das ist ein ganz feiner, wahrscheinlich damals ernst gemeinter, aber ich finde in Strecken brüllend komischer, unterhaltsamer, kleiner, ja, Doktoren-Slasher.
Dann
an der Stelle kann man beide Sachen wählen. Ne? Wir sind am Ende von Ken angekommen.
Wobei ich möchte zwei Filme noch in Erinnerung rufen, die Leute sich vielleicht mal angucken sollten. Für das
nicht in die Top 5.
Ja, für das eine wird man mich auslachen, wenn ich die Reihe erwähne, aber irgendwie hat sie einen Platz in meinem nicht vorhandenen Herzen. Das ist tatsächlich Eis am Stiel. Und wer jetzt lacht, der sollte sich dann bitte den ersten Film nochmal angucken, weil das ist eine wirklich schöne Coming-of-Age-Geschichte. Und das andere ist ein Film, den gibt's verfluchte Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, nicht auf DVD, nicht auf Blu-ray und ich habe, weiß noch nie, irgendwo eine VHS davon gesehen, gefunden oder wie auch immer und den habe ich ein einziges Mal nur im Fernsehen auf RTL Plus damals gesehen, im Nachtprogramm mitten so zwischen 1 und 2 Uhr und zwar ist das Knastfighter 3. Und wer sich jetzt fragt, worum geht es? Ja, habt ihr den Titel nicht gehört? Das ist ein Typ, der ist im Knast gekommen und muss dort fighten. Und das.
Ja, gab's übrigens später auch noch mal in gut, ne? Also es gibt ein Remake von Knastfighter mit Wesley Snipes.
Ja, aber hallo, Knastfighter, die Idee ist schon krank. Und wer meint, das ist eine kranke Idee? Es gibt noch den zweiten Teil, weil das ist nämlich Knastfighter 3. Es gibt Teil 2, der hieß in Deutsch Blutige Lorbeeren, nicht von Canon-Film. Und da hat Mr. T mitgemacht. Und das war auch ein ernster Action-Klopper-Film. Also die beiden wollte ich nochmal loswerden. Und meinen schlechtesten Canon-Film muss ich auch noch loswerden. Das hält sich die Waage mit. Tut mir leid, weil wir das Thema auch vor kurzem hatten. Bud Spencer. Es ist Aladdin.
Und leider, ja.
Und Superman 4.
Und da würde ich sogar sagen, dass das ein hartes Rennen Kopf an Kopf ist, welcher schlechter war. Am Ende wird, glaube ich, Superman 4 gewinnen, wobei Aladdin da in nichts dahinter steht. Ich muss noch was ganz anderes zum Abschluss dieser Folge reinschmeißen. Electric Boogaloo heißt das Ganze. Und das ist
der Breakdance-Film.
Fast. Electric Boogaloo ist ein Dokumentarfilm. Peinlich. Und da dreht es sich fast 2 Stunden nur um Canon-Films. Das ist nämlich eine Dokumentation, die gedreht wurde, warum, wieso, weshalb Canon-Films es geschafft hat, Leute wie eben die gerade genannten Bronson, Chamberlain, Stallone und so weiter für ihre Filmprojekte zu gewinnen. Super, super interessant zu schauen. Kann ich nur empfehlen. Momentan im Stream, leider nirgendwo for free, aber ich sag mal, für 2,99 könnt ihr euch den bei diversen Streaming-Anbietern wie Amazon oder auch zum Beispiel YouTube schießen.
Wobei, da habe ich noch einen Tipp. Geht mal in die Mediathek von Tele5 rein. Der war da mal eine ganze Zeit lang.
Ja, vielleicht ist der da drin, aber eine klare Sehempfehlung. Muss ich ganz klar sagen. Hat Spaß gemacht. Und wir haben das jetzt so ein bisschen angerissen, was so den Charme ausmacht eben von Canon-Films. Und hier wird es eigentlich noch mal viel deutlicher. Dazu gibt es noch eine zweite. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Vielleicht kannst du da was zu sagen. The Go-Go Boys, die Inside Story of Canon-Films. Da kommen die beiden Macher ja sogar zu Wort.
Ja, das ist nämlich das Lustige an der Sache. Die Leute, die Electric Boogaloo, die Dokumentation gemacht haben, deshalb meine Verwirrung, es gab ja auch diesen Breakdance-Film, das war der zweite Teil von Break-In, der hieß ja auch so. Die haben dann wirklich die beiden Cousins angesprochen, hör mal, wir wollen eine Doku über euer Studio von früher machen, habt ihr was dagegen? Und Geschäftsmänner, wie die beiden sind, haben die gesagt, ey, da machen wir nicht mit, weil ihr wollt eine Doku über uns machen, ihr wisst nicht so viel über uns, wie wir über uns selber wissen. Wir machen unsere eigene Doku. Und wie das bei Canon auch leider damals gang und gäbe war, die Leute, die es besser wissen sollten, haben die schlechtere Doku wohl gemacht als die Idee hatten. Und ja, also die Go-Go Boys waren nicht so mit Erfolg beschieden wie halt Electric Boogaloo. Wobei ich es schade finde, ich habe die leider noch nicht sehen dürfen, nur ein paar Ausschnitte. Aber was ich gesehen habe, ja, guckt euch lieber Electric Boogaloo an.
Und nicht die Go-Go Boys.
Nicht die Go-Go Boys.
Per, damit sind wir durch. Wir wollten eine halbe Stunde zu Canon-Films machen. Wir wussten von Anfang an, das ist zum Scheitern verurteilt. Die gute Nachricht ist, wir bleiben unter einer Stunde. 48 Minuten vor- und Abspann gehören noch dazu. Schön, dass ihr Spaß an dieser Canon-Folge hattet. Schaut euch auch gerne noch mal den Podcast bei YouTube an. Vielleicht werden wir da ein paar schöne Cover drin haben. Ansonsten, wie immer, folgt uns gerne bei Twitter und bei Instagram. Da haben wir auf jeden Fall immer was zu den Folgen, auch aus der Coverwelt und von den Hauptdarstellern ein paar Szenen aus den Filmen. Lohnt sich immer, da mal reinzuschauen.
Und schreibt vielleicht bei YouTube mal in den Kommentaren, was ist euer Lieblings-Canon-Film?
Das ist eine gute Frage. Schreibt es bei YouTube mal in die Kommentare hier unter die Folge, was ist euer absoluter Lieblings-Canon-Film an der Stelle. Wir haben ja eine kleine Auswahl hier zur Verfügung gestellt. Unsere Top 5 und noch jede Menge andere benannt. Also da gibt es eine Menge, wo ihr raus auswählen könnt. Und zum Abschluss, wir sagen Dankeschön. Denkt ans Zurückspulen der Videokassette.
Kostet sonst 1 Euro mehr. Ciao.
Tschüss.